So, jetzt geht's los. Wir haben uns beschäftigt also mit diesen alten Einwärmungswegen und den Bewusstseinszuständen, die damit verbunden sind. Das sind alles Bewusstseinszustände, die da unten, die aus der Vergangenheit kommen. Also Vergangenheit heißt weit, weit zurück, noch weit hinter den Beginn unserer eigentlichen Erdentwicklung zurück, weil ihr wisst, Rudolf Steiner spricht davon, dass unserer Erdentwicklung noch drei andere kosmische Entwicklungsstufen vorangegangen sind, die erst die Grundlage überhaupt unserer Erdenentwicklung gegeben haben. Und dazwischen, zwischen diesen Entwicklungsstufen findet eine völlige Vergeistigung statt. Also man könnte davon sprechen, dass der ganze Kosmos in Wahrheit auch Reinkarnationen durchmacht. Und erst im Laufe dieser Reinkarnationen wird erst die Basis geschaffen, dass wir zum Beispiel heute während der Erdentwicklung in der Form existieren können, wie wir eben dastehen. Also, das heißt, als physische Wesen, die bis zum festen Erdelement heruntersteigen, es auch in sich tragen, die gerade dadurch ihr Selbstbewusstsein entwickeln können, die gerade dadurch sich sogar von dem göttlich-geistigen abtrennen können, soweit geht die Freiheit, oder muss sie sogar gehen, weil sonst ist sie keine Freiheit. Und das heißt, wo der einzelne Mensch mit seinem freien Ich aufgerufen ist, selbstständig, aus freiem Willen, den Anschluss zu dem Höheren zu suchen, zu finden, oder auch nicht. Die Freiheit muss vorhanden sein. Das ist das Höhere gegenüber allen vorangegangenen Stufen, in denen die ganze Schöpfung im Grunde, wenn ich es jetzt banal ausdrücke, Befehlsempfänger der Gottheit ist, die von oben kommt. Das heißt, es ist eine im Grunde sehr perfekte Welt, eine sehr von Haus aus sehr geordnete Welt, im zunehmenden Ordnungsgrad sogar, der nur eines fehlt, es gibt kein einziges Wesen drinnen, das zumindest den Funken einer Gleichheit mit der Gottheit selber hat. Alles sind Untergeordnete. Selbst die höchsten Engelwesen, die uns hoch überlegen sind, sind den Menschen in dem einen Punkt der Freiheit unterlegen. Und daher ist der Mensch der Einzige, der unmittelbar den Anschluss an die göttliche Quelle hat. Bei den Engelwesenheiten ist es so, dass aus der göttlichen Quelle sozusagen es herunterströmt, zunächst zu den Seraphim, das sind die höchste Engelhierarchie, die sind am ehesten noch vergleichbar mit den Menschen, weil die sehr, sehr nah dran sind, aber trotzdem, sie kriegen auch nur einen gewissen Ausguss aus dem Ganzen. Beim Menschen ist es anders. Wenn wir wirklich schöpferisch-geistig tätig sind, dann ist beim Menschen das Menschen-Ich und das göttliche Ich ein und dasselbe in diesem Moment. Dann wieder in vielen Momenten nicht, wo wir nicht schöpferisch sind. Aber es ist kein Unterschied. Das ist genau das, was die Kirche seit 2000 Jahren versucht, unter den Tisch zu kehren. Und alles dazu tun, dass der Mensch ja nicht den Hochmut bekommt, sich göttlich zu fühlen. Die katholische Kirche spricht immer wieder vom grundsätzlichen Wesensunterschied zwischen Gott und Mensch. Und genau das ist aber das, was den Menschen auszeichnet, dass das nicht der Fall ist. Sondern der Mensch, wenn er aus wirklicher Freiheit handelt, ist mit Gott identisch. In dem Moment. Nur in dem Moment.
Die Verbindung ist dann so groß, dass Gott durch ihn spricht? Oder die Handlung unterstützt?
Ja, oder Gott lässt in diesem schöpferischen Moment die Weltgestaltung durch den Menschen geschehen. So weit geht das. Nicht die Gottheit entscheidet dann, was in dem schöpferischen Moment geschaffen wird, sondern das individuelle Ich. Und dadurch geht die Schöpfung einen Schritt weiter. Alle anderen Schöpfungen waren strömend von oben von der göttlichen Quelle. Also es ist mehr, als dass die Gottheit durch uns wirkt. Wir sind die Gottheit in dem Moment. Nur in dem einen schöpferischen Moment. Das ist das Wichtige. Dass ich nicht umsonst Jesus Christus, die Initialen, die drinnen sind. Und das Pauluswort nicht ich, sondern der Christus in mir heißt nicht Aufgabe des eigenen Ich. Die Übersetzung ist schon ein bisschen problematisch, weil es im Griechischen oder dann auch in der lateinischen Übersetzung das Wort Ich ja eigentlich gar nicht gibt. Da steht Ego an der Stelle. Und das Ego ist aber nicht das Ich. Das Ego ist etwas der Schatten. Das Ego ist unser kleines Ich. Ich will gern reich sein, ich will das haben, ich will dieses haben. Ich. Das ist aber das Ego. Unser Ich ist daher im Grunde überall zu finden, nur nicht da drin, sondern da draußen. Unser Ich ist so groß wie die Welt. Unser Wirkliches. Und das heißt, was wir aus unserem wirklichen Ich heraus machen, können wir gar nicht anders, als im Weltinteresse zu tun.
Nur das Ego ist nicht.
Das Ego ist das Kleine. Wir brauchen es auch. Sonst könnte man gar nicht als der kleine Mensch da stehen, den wir brauchen, um überhaupt selbst bewusst zu werden. Weil, dass sich das große Ich bewusst werden kann, braucht es das kleine Ego, in dem es sich spiegeln kann. So fängt es einmal an.
Immer wieder wandeln.
Immer wieder wandeln und vor allem immer wieder, am meisten lernen wir dran, wenn wir mit unserem Ego kämpfen müssen. Das heißt, am meisten lernen die Leute, deren Ego wild, ungebärdet ist, ununterbrochen drin hat, der sagt, ich bin ein Materialist, ich glaube nicht an das Geistige. Die sind am nächsten dran. Am wenigsten sind die dran, die träumen vom Geistigen, die sind da. Die sagen, ja, der liebe Gott wird alles machen, die Engel werden uns empfangen und hinaustragen. Das ist schön für die Kinder, das zu sagen, weil die holen diese Stufen nach, aber für den freien Menschen ist das nicht mehr gut, die Verantwortung den Hierarchien zuzuschieben oben. Wir haben heute nur mehr ein Recht, die geistige Welt bewusst zu ergreifen. Ansonsten zwingen wir, so weit geht es nämlich, wir zwingen die geistige Welt sonst, oder halten sie zurück in einen alten Zustand. Das liegt in unserer Macht. Wir haben in uns die Macht, wenn wir versäumen uns zu entwickeln, haben wir die Macht, die Schöpfung aufzuhalten, die noch nicht fertig ist in Wahrheit.
Wir hindern sie,
weil was in die Zukunft geht, kann nur durch den Menschen geschehen. Mit dem Menschen, durch den Menschen. Das heißt, die Gottheit könnte es nicht ohne uns machen. Wenn wir nicht wollen, geht es nicht. Bis in die Vergangenheit war das anders. Das heißt, wir stehen damit auch in der allerersten Mal in einer Schöpfung, die auch absolut schief gehen könnte. Wenn wir nicht wollen. Wenn wir nicht wollen, geht sie schief. Es ist nicht so, dass am Ende die Gottheit da ist, die alles gerade biegt. Dann nimmt sie eine andere Richtung. Die Richtung bestimmen wir im Wesentlichen, wo es hingeht. Und sonst wäre es ja nichts mit der Freiheit. Man muss also wirklich einmal sehen, wo die Perspektive hingeht, wie groß die ist. Ich meine, jetzt ist sie noch sehr klein. Aber sie wird einmal sehr, sehr groß werden. Weil noch einmal drei so Entwicklungsstufen sind wir so weit, wie heute die in der Schöpfungsgeschichte genannten Elohim. Also das heißt, wir sind weltschöpferische Wesenheiten dann. Weltschöpferisch heißt, dass man den ganzen Kosmos hervorbringen soll, können. Wenn wir dieses Ziel erreichen. Also da müssen wir noch einmal drei solche Zustände nach dem Erdenzustand absolviert haben, dann sind wir prinzipiell soweit. Ich meine, müssen wir uns jetzt noch nicht wirklich riesen Sorgen machen. Also da müssen wir noch viel vorher tun. Aber ich will einmal die große Perspektive andeuten. Also das ist das, was eigentlich mit den Menschen die Gottheit vorhat, in diesen Raum zu ermöglichen. Das ist der Ziel, das ist das eigentliche Ziel dieser ganzen Entwicklungszustände, was hier schon Schritt für Schritt vorbereitet wurde.
Da muss aber vieles sterben in uns, oder vieles...
Ja, absolut, absolut.
Also auch bei der katholischen Hochzeit ist ja also auch vieles, also absolut. Symbolisch...
Symbolisch drinnen, ja, ja. Es ist immer wieder symbolisch drinnen.
Dass was und stirbt oder dass, wieder, dass man doch mal weitergeht.
Und ja, weil es ist, damit wir in diese Situation überhaupt kommen, müssen wir eben an die feste Erde gebunden sein. Das ist der einzige Raum, gerade wenn da auch die Widersacher sozusagen zu unseren Füßen oder unter unseren Füßen wirken, das ist der einzige Raum, wo wir wirklich so weit frei von der Gottheit werden können, dass wir sagen, ich entscheide jetzt, nicht ihr da oben. Der Mensch kann das, der kann das, er kann sagen, nein, interessiert mich nicht, was ihr da oben wollt. Stehe jetzt da und besinne mich darauf, was will ich. Vielleicht ist es einmal nur das Ego, kann ja sein. Aber durch die Situation müssen wir durch. Und erst dann langsam erkennen, wie gehe ich hinauf, aber als ganz selbstständig und als wesensgleiches Wesen. Wesensgleich mit der höchsten Gottheit.
Das heißt, ums Erkennen geht es eigentlich. Ja, deine Möglichkeiten helfen sie ja mit. Also ohne sie könnten wir es auch
nicht. Könnten wir es nicht, nur wir müssen es zulassen. Das ist sehr wichtig. Also das wird immer wichtiger. Ich meine, es gibt natürlich immer noch eine gewisse unbewusste Leitung, aber die wird immer geringer. Es wird immer mehr so, dass wir alle Hilfe haben können von oben, wenn wir sie wollen. Bewusst wollen, nicht bitteschön, hilft es, man macht es, sondern da muss ich aber aktiv werden dabei. Das heißt, da muss ich mit meinen Kräften vereinigen mit den Kräften, die von oben kommen. Die Hilfe besteht nicht drinnen in so, ich bin so klein, macht es ihr. Sondern die Hilfe ist in dem Maße da, indem ich meine ganz individuellen Kräfte wirklich entwickle. So gut ich eben kann. Und das ist wurscht, ob das so wenig oder so viel ist, aber ich tue was, nicht ich wart, der Papa wird schon richten, sozusagen, der Himmelvater.
Wir sind Kinder Gottes, aber wir sind dementsprechend auch Erwachsene.
Ja, genau.
Und können auch durch die Hilfe von Gott einfach mit ihm etwas bewirken.
So ist es. So ist es. So ist es. So ist es. Und die Sache, wie gesagt, ist so groß, dass die Gottheit selber, das Göttliche, auch riskiert, dass die Schöpfung nicht so wird, wie sie vielleicht möglich wäre, wenn wir halt vergessen mitzutun oder nicht wollen. Weil er kann gewisse Dinge nicht tun ohne uns. Also es ist eine gegenseitige Abhängigkeit in gewisser Weise, oder Abhängigkeit ist vielleicht falsch, es ist eine gegenseitige Freiheit. Die Gottheit kann sagen, wenn ich es in Menschensprache übersetze, du, ich habe das und das vor, das könnte man in der Welt erreichen, tut ihr mit. Wenn ihr mit tut, dann kann es gelingen, aber die Gottheit alleine kann es nicht. Nix Allmächtigkeit. Die Zeit ist vorbei. Oder jedenfalls nicht Allmächtigkeit unter Ausschluss des Menschen, sondern nur mit den Menschen gemeinsam.
Mit den Kindern erlebt man ja sehr viel.
Ja.
Also bei den Enkeln, da gibt es auch keine Allmächtigkeit mehr, dass ich sage, das machen wir jetzt, sondern ich kann ihnen zeigen, ja, das wäre möglich.
Ja.
Und sie müssen dann mitmachen, ja? Oder auch nicht. Ja?
Oder das auch nicht, ja, ja.
Bei den Kindern beginnt das eigentlich, diese Freiheit.
Ja, nein, es ist nicht mehr, es ist auch eigentlich nicht mehr, wie soll ich sagen, Eltern-Kinder-Verhältnis, sondern es ist ein Verhältnis unter Brüdern, wenn man so will, oder besser unter Freunden.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja, ja, oder auch nicht. Ja. Also mit den ganzen geistigen Wesenheiten über uns. Also es geht eigentlich nur auf dieser brüderlich oder freundschaftlichen Basis sozusagen. Das heißt, aus dem gegenseitigen freien Willen heraus miteinander zu tun. Und egal welches Engelwesenheit das ist, sie kann gewisse Dinge tun, wenn sie einen Menschen als Partner findet, der freiwillig sagt, da will ich nicht tun, sozusagen. Dann können diese Dinge gewirkt sein, also ganz stark bei Michael zum Beispiel, Erzengel Michael. Man kann eigentlich überhaupt nur dadurch wirken, dass Menschen aus Freiheit heraus den Impuls aufnehmen und sagen, das ist interessant, schau, ich kann meine Kräfte dazu beisteuern. Dann wird es ein Teil dessen sein, dass du deine Aufgabe erfüllen kannst. Aber ohne uns geht es nicht.
Aber interessant ist das wirklich so aus dem Leben heraus, wenn man sich einmal dazu entschließt, ja, ich versuche es, ich mache es, ja. Und dann auch die Hilfe.
Dann ist auch die Hilfe da.
So
absolut. Absolut.
Ja, die warten nur darauf, dass sich ja. Der Mensch entschließt und beginnt einmal.
Einmal man muss anfangen. Und das dann fließt es, also unter Umständen die Sprudel nur so. Und man wird aber nie unfrei dabei in Wahrheit. Weil man kriegt nicht die Kräfte für das, was man eigentlich will. Also das heißt, es ist ein Miteinander-Tun. Mhm. Und es ist sogar so, dass also der Mensch in gewisser Weise da die führende, leitende Position hat. Er entscheidet, wo die Richtung hingeht. Der Michael sagt nicht, genau so muss es werden. Sondern er hat eine gewisse, wie man sagt, Vorstellung, das ist sehr menschlich ausgedrückt, aber gewisses Ziel ja, aber das lässt sich auf sehr, sehr vielen Wegen verwirklichen. Und dass es konkret wird, geht nur durch den Menschen. Sonst bleibt es einfach darüber schweben und realisiert sich nicht. Also wir müssen es herunterholen, wir müssen sagen, das ergreife ich, dazu habe ich die Fähigkeit, das versuche ich herunterzuholen. Und versucht das zu machen, was ihr oben nicht könnt, nämlich das als irdisch wirksame Kraft umzusetzen.
Aber wir hören doch immer wieder Dinge auch und dann nehmen wir das wahr, wenn wir meditieren oder uns öffnen für das Göttliche, nicht? Wie bei der kyrischen Hochzeit, er hat auch den Impuls gegeben, was wohin geht, das hat er ja auch nicht gewusst, sondern den Impuls bekommen, und wenn er in der Ruhe war und ist dann gefolgt.
Richtig.
So kriegt man ja eigentlich auch
so kriegt man Impulse,
so
kriegt man Impulse, natürlich.
Impulse, die man eigentlich aufnehmen kann oder die man verwerft und sagt, oder nicht dran glaubt.
Ja, zum Beispiel, genau.
Genau.
Weil es sind unheimlich viele Impulse sind da. Und ich kann jetzt sagen, da greife ich was auf, da will ich mit tun, das versuche ich herunterzuholen. Und das geht aber nur gesund, auf gesunder Weise, wenn ich mit vollem Bewusstsein dazu Ja sagen kann. Also, das heißt, wo ich mich identifizieren kann mit dem. Nicht sagen, ja gut, eigentlich ist das alles sehr verschoben und Ding, aber mein Gott, wenn es die oben sagen, wird es schon stimmen. Sondern das ist es eben nicht, sondern ich muss es selber verantworten können. Das heißt, ich muss aus eigener Erkenntnis heraus sagen können, ja, das ist vernünftig, das zu machen. Das ist wert, das in die Welt hineinzustellen.
Dafür bin ich bereit,
Opfer zu bringen und so weiter. Ganz genau.
Etwas anderes, was auch da ist, nicht. Die Prioritäten sind meine.
Die Prioritäten anders zu setzen, ja, richtig. Richtig. Absolut. Also, und wir sind gerade jetzt in unserer Zeit sehr stark in dem Umbruch, wo das immer wichtiger wird. Weil es begonnen hat, eigentlich die Möglichkeit, kann man sagen, etwa mit dem Mysterium von Golgatha, also zur Zeitenwende, mit dem Kreuzestod des Christus, beginnt es so richtig, dass für den einzelnen individuellen Menschen diese Möglichkeit entsteht. Aber das ist doch ein längerer Prozess, bis das wirklich mehr Menschen ergreift und mehr Menschen damit etwas anfangen können. Dauert also lang, wird auch noch weiter dauern, bis es bei allen so ist, dass sie sich dessen bewusst werden. Weil heute arbeiten wir halt sehr stark daran, einmal an dem Freiwerden von dem Drogen, da haben wir den Materialismus im Denken vielfach, also namentlich in der Wissenschaft. Aber das hat auch sehr Gutes, weil schlecht wäre es mit dem alten Glauben, der eben nicht mit der klaren Erkenntnis verbunden ist, weiterzugehen. Dann kommen die ganzen alten Sachen heraus, die heute eine Katastrophe werden. Dann kommen also Religionen heraus, die fanatisch sind oder was und mit Feuer und Schwert für ihren Gott kämpfen und nicht merken, wie sie immer mehr im Blut warten und immer mehr Böses eigentlich tun. Weil hinter diesen Kräften stecken heute Widersacher in Wahrheit. Hinter allen Konfessionen. Ich sage das ganz deutlich in Wahrheit.
In allen.
In allen. Es ist wurscht, ob es die christliche ist, ob es die islamische ist, es ist egal. Selbst im Buddhismus steckt so drin. Obwohl die nicht so kirchlich organisiert sind, aber trotzdem, auch dort kommt es vor. Weniger, aber doch auch. Da ist halt mehr das Luziferische dort, aber das ist nämlich das Problem, also dass heute viele der Bewegungen, die sich für spirituell ausgeben, im Grunde die Einfallstore der Widersacher sind. Und das sind die noch schlimmeren teilweise als der Materialismus. Also das Geistige, wo sehe ich nicht, kenne ich nicht, glaube ich nicht, verstehe ich nicht, ich gehe nur das, was ich da sehe. Na dann macht er halt gerade die Phase durch, dass er jetzt einsam und verlassen auf der Erde steht, aber endlich frei ist. Irgendwann wird er draufkommen, spätestens in der nächsten Inkarnation, dass da eine Tür gibt, die sich aufmachen kann. Und oh, da oben ist ja auch was. Jetzt muss er mal finden, sich befreien aus diesen alten Fesseln einfach. Eine dogmatische Religion von oben, die dir erzählt, was du glauben musst und was du glauben darfst und was du nicht glauben darfst. Was halt über die letzten Jahrtausende gepredigt wurde. Das sind ja eigentlich notwendige Erscheinungen, aber alles, sei es auch das Hebräische oder was, das ist alles aus der Vergangenheit. Jetzt gehen wir zurück, da gehen wir ja so 2000, 3000, 4000 Jahre zurück, da kommen wir in die ägyptische Zeit, da fangen diese ganzen Religionen an, die wir heute als Religionen kennen. Das sind die Wurzeln von dem, was wir heute als Religionen kennen. Das ist ja gar nicht das Ursprüngliche. Das ist nicht mehr das ursprünglich Geistige. Das ist etwas, was festgehalten wurde zu einem Zeitpunkt, wo bei den meisten Menschen die direkte Wahrnehmung des Geistigen schon verschwunden war. Und wo aber immer mehr Untergrund, aha, das ist aber auch ein Instrument, um die äußere Welt zu ordnen, das haben es alle drin, ich ordne die äußere Welt, was nicht schlecht ist jetzt grundsätzlich, aber was sehr leicht auch missbraucht werden kann im Machtinteresse und auch wurde, egal wo, bei den Hebräern, bei den Ägyptern oder sonst wo. Es ist überall die gleiche Geschichte, dass dann das immer leichter auf die schiefe Bahn kommt, im schlimmsten Fall sogar mit geistigen Mitteln, also magisch sozusagen, schwarzmagisch Macht auf Erden zu erzeugen oder zu festigen.
Ja, aber es hat sich ja teilweise schon erfüllt, denn die Protestanten sind weg von
der ja, genau.
Die haben sich schon einmal entfernt.
Natürlich.
Dann kamen eben die Altkatholiken,
so ist es.
So 200-300 Jahre später. Und diese Priester, die standen dann da, wirklich, so ohne diese Macht im Hintergrund.
Genau.
Weil das haben sie nicht gemacht eigentlich.
Ja, ja.
Die sind sehr tolerant.
Ja, absolut.
Und wenn diese Priester nicht Rudolf Steiner gebeten hätten um eine Erneuerung im Christentum, dann hätte Rudolf Steiner das nicht hergeben können.
So ist es, ja.
Er hat es ja auch immer nur gegeben, wenn er darum gebeten würde.
Ja.
Also es wurde teilweise schon erkannt und gemacht mit auch vielen Opfern.
Ja, ja,
die Reformation, dann die Gegenreformation, also Kampf, ja, ja. Und Knopf, die Gegenreformation,
ja, ja.
Hin und her. Ja,
ja.
Also teilweise wurde es schon
erkannt,
auch aus dem Christentum.
Es gärt schon länger. Wenn man denkt, dass ja diese ganzen Auseinandersetzungen Protestanten, Katholiken, 30-jähriger Krieg zum Beispiel, der mit dem begonnen hat, aber geendet hat im Grunde in einem Machtkampf, jeder gegen jeden, jeder hat sein Grätzl. Sicher, die Religion war dann gar nicht mehr das Wichtige. Aber was passiert vor dem Ausbruch des 30-jährigen Krieges, kommt das Rosenkreuzertum unten an, sozusagen. Also da entsteht die kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz, die berichtet von der Einweihung des Christian Rosenkreuz, die eigentlich schon vorher passiert ist, also
ja,
1459 ja eigentlich. Aber die kümische Hochzeit veröffentlicht wird 1604, und zwar mit dem eigentlichen Ziel, Europa eine neue geistige Ordnung zu geben.
Ja.
Eine neue geistige Ordnung, die jenseits der alten politischen und religiösen Verhältnisse steht. Das heißt, eine geistige Führung Europas, die weder eine klassische Staatsführung oder Reichsführung ist, noch eine Leitung durch die Kirche ist, sondern was anderes ist.
Aber bewirkt ist das nicht? Also
nein, es kommt sofort der 30-jährige Krieg und macht es völlig unmöglich, dass ich das in die Praxis umsetzen kann. Das ist fast das Déjà-vu, wenn man dann schaut, wie Rudolf Steiner die Ideen der Dreigliederung bringt, also angesichts des Ersten Weltkrieges, wie dann aber, bevor da irgendwas wirklich passieren kann in der Praxis, der Zweite Weltkrieg reinfällt, der ja eigentlich nur das Anhängsel vom Ersten ist. Also eigentlich ist das ein gemeinsamer großer Krieg. Und die Ideen einmal im Grunde wegfegt.
Ja.
Zu einem großen Teil.
Aber gerade bei diesen neuen Strömungen,
ja.
da ist wirklich kein Machtanspruch.
Ja, 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 natürlich.
Die lassen die Menschen frei.
Natürlich.
Im Gegenteil, also man wird reich beschenkt und vor allem, dass man das Geistige auch ins Alltägliche hinein.
Ja,
ja. In der Form von der Pädagogik oder die Landwirtschaft.
So ist es, ja.
Medizin, dass man was tut für die Menschen.
Ja, das ist ganz wichtig. Und daher kann also sowas wie Waldorfpädagogik, Anthroposophie oder sowas, muss absolut auf die Freiheit aufbauen. Und daher ist alles, da muss man sehr wachsam sein, wenn irgendwo eine Dogmatik auftaucht, irgendwer sagt, na, das ist so, und da hat der Steiner so gesagt und anders kann es nicht sein, dann muss man verdammt aufpassen. Weil die andere Gefahr ist natürlich, dass jetzt irgendwer alles, jeden Schmarrn reintragt und sagt, ja, ist ja auch geistig. Auch das ist total falsch, natürlich. Also das heißt, man muss wirklich schauen, sehr ehrlich in der Selbsterkenntnis zu sich sein, wie weit erreichen meine geistigen Kräfte und wie viel kann ich mit denen verantworten. Und so weit kann ich gehen. Man ist allein.
Ja.
Und weil jeder auch sein Maß hat, wie weit er gehen kann in Wald. Und wenn er weitergeht oder den anderen vormachen tut, ich könnte weitergehen, weil sie ihn vielleicht in eine gehobene Position sozusagen gestellt haben, irgendwo, egal ob jetzt mit Amt oder durch Ansehen, wie auch immer, und er das nicht verlieren will, dann wird es gefährlich. Dann wird es problematisch. Also im einfachsten Fall funktioniert es nicht, aber meistens ist es sogar schlimmer, weil es schadet dann. Mhm. Es entstehen dann Impulse, die schädlich sind.
Ja, das Licht machen.
Ja, ja, weil die macht auch das Licht, weil das ja, weil die Neonröhre ist,
ja.
Ist nicht schön, die ist so ungemütlich.
Bei der kommunistischen Hochzeit, die war nicht zum Schluss da, mit dieser neuen Erkenntnis, hat er etwas gemacht einfach? Hat er eine Lehre daraus bezogen aus diesen Trabatzen?
Naja, es ist so, dass er zunächst nur das veröffentlicht wurde. Also es wurde veröffentlicht, die Confessio Fraternitatis, da wurde also die Bruderschaft der Rosenkreuzer vorgestellt, was die vorhaben. Und die kümische Hochzeit war ja die Beschreibung des Einweihungsweges. Das ist eigentlich ein Weg in Bildern, der soll die Anregung geben für jeden, der diesen Weg gehen will. Wie kann ich mir die Kräfte erwerben dazu? Wobei das auch wieder sehr individuell ist, das ist so ähnlich wie da bei den Bildern, die da drinnen stecken in der Genesis. Ich muss sie selber erst entdecken. Das Wesentlichste steht nicht im Text, sondern zwischen den Zeilen. Und ich komme erst drauf, wenn ich über die Bilder, die da geschildert werden, zu meditieren beginne. Und dann werden sich die Dinge für mich, für meinen geistigen Blick vielleicht öffnen, für die ich aus meiner Schicksalsvoraussetzung bereit bin. Das ist das Wichtige. Ich sehe nie etwas anderes als das, was meiner Schicksalsaufgabe entspricht oder mit der verträglich ist. Man sieht nie, ich hätte gern das sehen im Geistigen. Wenn das nicht in meine Schicksalsaufgabe fällt, dann sehe ich es nicht, es ist nicht vorhanden. Geht mich überhaupt nichts an. Weil ich hätte nur Blödsinn machen damit. Auch für Rudolf Steiner gilt das im Übrigen. Es gilt für jeden, für den größten Eingeweihten gilt das. Es gilt für jeden. Also man kann nicht sagen, ich schildere das, die komplette geistige Welt. Das so sozusagen von A bis Z, das große Kompendium, das schildere ich. Ich kann das schildern, was meinem Schicksalsweg entspricht. Der kann so reich sein, dass ich da einen riesen Bogen und einen riesen Überblick schaffen kann. Und trotzdem werden viele Dinge, die für einen anderen Menschen wichtig sind, weil es seine Schicksalsaufgabe ist, gerade nicht drinstehen, sondern die zwischen den Zeilen stehen. Und das ist wichtig.
Und das sich einklingen in ein anderes Schicksalsthema ist ja auch möglich.
Ja, das ist möglich, natürlich. Das ist möglich, weil wir ja auch mit vielen Menschen schicksalsmäßig verbunden sind. Aber auch das ist dann aus der Perspektive gesehen auch Teil des eigenen Schicksals, weil ich mich mit einem anderen Schicksal verbinde. Natürlich gehört das dazu. Also Schicksal heißt nie, ja, mein Schicksal und der Rest der Welt existiert nicht. Sondern ganz im Gegenteil, wir sind ja jetzt, da wir schon viele Erdenleben hinter uns haben, mit vielen Menschen schicksalsmäßig verbunden. Das heißt, ja, ob wir es jetzt wissen oder ist ein anderes Kapitel, auch nicht in jeder Inkarnation kommen wir mit allen deswegen zusammen oder vielleicht dann nur so flüchtig, dass wir es gar nicht merken. Also es kann sein, das ist einmal eine Begegnung von 2 Minuten und man redet mit wem und es kann einem vielleicht, wenn man wach ist, nur auffallen, Mensch, der ist mir so vertraut, obwohl ich den jetzt zum ersten Mal sehe. Das gibt es manchmal. Also man sieht sie und das ist so, als würde man sagen, hallo, jetzt haben wir uns schon 2000 Jahre nicht gesehen. Geht's dir eh gut? Ja, sehe. Und dann geht man wieder seiner Wege. Es passt, es reicht. Also da ist auch nicht so viel Karma jetzt zu bewältigen. Wir waren karmisch verbunden und bleiben es dadurch, aber ohne dass jetzt große Probleme zu bewältigen sind. Karma ist ja nicht immer, ach Gott, das ist alles so belastet.
Das
ist richtig, ja. Ja, das kann auch dann durchaus sein. Ich meine, das hat sie 50 Jahre nicht gesehen, weiß nicht, dass der existiert und irgendwann ruft er zufällig vielleicht auch ein Versehen an und sagt er genau das, was du brauchst.
Dadurch, dass ich jetzt auch das Bewusstsein mehr auf Kindern habe, das habe ich schon 2-3 Mal, wo Kinder auch mich nur angeschaut haben. Ja.
Ja.
Ja, da war eine Verbindung da.
Ja.
Und von mir aus gesehen, ja, das war richtig und das musste sein und war in Ordnung, dass man dann wieder weitergeht.
Ja.
Aber die Große, man verändert sich ja schon stark. Also
ja.
Das Große kann ja geschehen. Ja, durch Menschenbegegnung, aber die sind gewaltig.
Ja.
Kann auch sein. Aber schicksalsmäßig, also ich bin jetzt unfair, ich frage dich,
Ja.
War deine Beschäftigung mit dem Faust dasjenige, dass dir diese Welten so geöffnet hat? Oder war es ein Buch?
Na, das geht weit zurück. Es geht so in mein 15. Lebensjahr zurück, wo ich auf den Faust das erste Mal gestoßen bin, aber nicht noch schon aus eigenem Antrieb, aber zu dem musste ich erst einen Fingerzeig kriegen. Und das war durch meinen Großvater, der verstorben war. Also der mir mein ganzes Leben lang ein Rätsel war. Ich habe ihn 3-4 Mal im Jahr gesehen, also es gab keine so eine enge Beziehung. Und er war sehr kränklich, soweit ich zurückdenken kann. Er war mir also immer ein Rätsel. Da ich sehr schüchtern war, habe ich aber nie irgendwem gefragt, du, wie ist denn das mit dem Opa oder so, sondern ich habe das halt immer in mir als Rätselfrage gehabt, wer ist der eigentlich? Und an dem Tag, an dem er gestorben ist, war es mir klar. Und mir war plötzlich klar, erstens, dass er eine sehr große Persönlichkeit ist. Nachher habe ich das dann erfahren, dass er das wirklich vor seiner Krankheit auch war. Das habe ich aber nicht bewusst erlebt. Und von der Seite kam der Anstoß, mich mit Goethe zu beschäftigen. Das war so deutlich von ihm. Ich meine, die Bücher sind schon ewig im Regal gestanden. Ich meine, es hat keiner gelesen zu Hause wirklich. Aber fast wie magisch musste ich zum Faust greifen. Faust, die Farbenlehre und die Wahlverwandtschaften, lustigerweise. Und die waren lebensentscheidend, alle drei. Das heißt, die haben mich nicht nur zur geistigen Beschäftigung gebracht, sondern auch zur Chemie, nämlich interessanterweise. Es kam also vor allem über die Kombination Farbenlehre, Wahlverwandtschaften, weil da in den Wahlverwandtschaften wird immer mit so chemischen Dingen auch angespielt. Also das ist erstens so zwei Paare, wo es alle möglichen komplizierten Verbindungen gibt. Das hat mich eigentlich gar nicht so interessiert. Aber es war immer mit chemischen Beispielen belegt irgendwo. Und der hat es verglichen, der Goethe, halt irgendwo damit. Und von da habe ich mich mit Chemie beschäftigt und mit der Farbenlehre und halt mit dem Faust. Also vor allem habe ich geliebt den Faust 2. Den 2. Ich habe natürlich nach 2 Seiten keine Ahnung mehr gehabt, um was geht es hier überhaupt. Nicht die geringste Ahnung, aber die Schilderung, die Gestalten haben mich begeistert einfach. Und von daher ging dann der Weg also irgendwann fast zwangsläufig zur Anthroposophie, also zur Sprachgestaltung, zu der bin ich völlig unbedarft hineingestolpert, weil ich halt einfach immer sehr schüchtern und sehr gehemmt und sehr Ding vor Publikum war. Man dachte, ja, fix, das gibt's nicht. Du bist Chemiker, du willst eigentlich die Sachen, die du weißt, den Leuten beibringen und du darfst dich nicht vor mehr als 2 Leuten reden. Das geht nicht. Du musst irgendwas tun. Und da gab's halt einen Kurs bei mir in der Nähe und das war die Sprachgestaltung. Und die habe ich dann schon 2 Jahre besucht und keine Ahnung noch immer gehabt, dass es sowas wie Anthroposophie gibt. Habe ich noch nie gehört vorher, Waldorf habe ich irgendwo einmal gehört, habe aber immer geglaubt, dass das ein Walddorf ist, also irgendeine Schule im Wald halt, oder mehr habe ich nicht gewusst davon. Keine Ahnung, was habe ich mit Schulz zu tun, hat mich nicht so interessiert, aber dann war eine Kollegin im Sprachgestaltungskurs, die kannte schon lange die Anthroposophie. Er hat natürlich auch gewusst, dass der Rösel mit dem zusammenhängt, ich keine Ahnung gehabt. Und die hat mir dann, das war 1984, zu Weihnachten vom Steiner Goethes Weltanschauung geschenkt. Und da waren genau die Fragen drinnen, die mich die ganze Zeit beschäftigt haben. Nämlich auch das mit der Farbenlehre und das alles, diese Dinge. Und ich habe sofort gewusst, Mensch, da gehöre ich her. Das war vollkommen klar.
Das ist ein direkter Weg
eigentlich. Es ist ganz direkt, ja.
Trotzdem bist du geführt worden, ne?
Ja, absolut. Absolut. wie gesagt, nicht ein Wort über Anthroposophie vorher gehört. Ich meine, ich habe mich dann beschäftigt mit östlichen Sachen und so, weil das ist unser Kirchentum, das ist mir am Nerv gegangen. Schon das Christliche hat mich schon interessiert, aber ja, nicht so, wie es in der Kirche ist. Also nicht, dass mich das abgestoßen hat, ich habe es einfach uninteressant gefunden, wirklich uninteressant gefunden. Man dachte, ich suche was Geistiges und nicht irgendeinen Kirchenzauber, den man da macht.
Katholisch oder evangelisch?
Katholisch.
Katholisch.
Katholisch, ja, ich bin katholisch.
Ja, aber man hört sie nur in der Kirche. Nur in der Kirche hat man die Bibel.
Ja.
Ne? Und das ist schon sehr geistig. Alles, was drumherum ist, ist ja nicht mehr so.
Nein, das ist richtig, ja.
Man findet
sie
nicht.
Nein, ich meine, also die Erzählungen des Evangeliums haben mich sehr angesprochen. Das habe ich eigentlich dann so in der Praxis nirgends wirklich gefunden. Also das, naja, jedenfalls habe ich das nicht als was Geistiges dann empfunden, was da gemacht worden ist. Also das habe ich auch nicht sehr mich darauf eingelassen, gebe ich zu.
Wenn ich bei der Person Rösel Maidan was dazu sagen darf. Das war das Interessante, ich habe ihn ja selber über 15 oder 20 Jahre erlebt.
Ja.
Der hat kein einziges Mal hat er das Wort Anthroposophie in den Mund genommen.
Ja.
Das war gar nicht notwendig.
Das war gar nicht notwendig.
Er hat das gelebt.
Ja, das
ist ja das Beste.
Ich weiß nicht, ja. In der Zeit habe ich seine Kulturgeschichtsvorträge verfolgt mit Begeisterung, weil die waren tiefgeistig, aber es war nicht ein Wort. Nicht einmal Anthroposophie gefallen. Nur war mir total klar, Mensch, da steckt was Tieferes dahinter. Das ist ganz offensichtlich, so habe ich das noch nie gehört. Und nach dem Buch, das ich dann gekriegt habe, war mir das alles klar. Und am 1. Jänner oder wann am ersten Vortag, jedenfalls im neuen Jahr, dann war ich schon bei den anthroposophischen Vorträgen bei Rösel. Dann ging es los. Also, das hat so sein müssen. Ja, also, die Impulse sind da. Man muss sie auch nicht aufgreifen wollen. Es zwingt einem zu nichts. Man wird wohin geführt, aber es gab immer die Möglichkeit zu sagen, nein, interessiert mich nicht. Also es war eben auch nie der Punkt, dass irgendwo so dass ich sage, da wird jetzt mein Wunschdenken erfüllt. Also gerade wenn ich denke, der Tod meines Großvaters, ich habe bis dahin über den Tod nicht sehr viel nachgedacht, keine besondere Vorstellung gehabt. Ich war nur überrascht, dass es so war. Aha, so ist es. Nach dem Tod ist der Mensch wesentlich präsenter als vor dem Tod. Das war mir klar in dem Moment. Und ich habe nur gemerkt, dass das niemand in meiner Umgebung klar war. Daher habe ich es auch niemandem erzählt. Aber innerlich war mir klar, wirklich begegnen kannst du dem Menschen nach dem Tod. Da ist er in einer noch viel größeren Stärke da, als hier, und dann verstehst du vielleicht rückblickend, was da war.
Hast du das aus der Entfernung wahrgenommen, dass er durch Erzählungen der Eltern, dass er verstorben ist, oder hast du da etwas gesehen? Hast du ihn aufgebahrt gesehen? Oder?
Nein, das aufgebahrt habe ich ihn nicht gesehen.
Aber bei der Beerdigung hast du?
Da war ich schon. Da war ich schon, aber... Nein, es war in den Tagen, also besonders stark... In den Tagen unmittelbar nach seinem Tod war er unheimlich präsent. Und es war für mich insofern überraschend, als ich im Leben keine intensive Beziehung zu ihm hatte. Weil ich ihn einfach selten gesehen habe und nie wirklich kennenlernte. Also, er ist halt zum Essen da gekommen mit der Großmutter und zu Weihnachten oder so, und das war es im Wesentlichen. Also ich kannte ihn eigentlich nicht.
Um welche Zeit ist er gestorben?
Am 23. Dezember.
Das ist schon eine besondere Zeit.
Ja,
also am Abend des 23. Dezember.
Und warst du der Vater deines Vaters oder deiner Mutter?
Meines Vaters.
Also die männliche Anhalt.
Ja, ich meine, ich habe mit meiner Großmutter mütterlicherseits auch eine sehr starke Beziehung gehabt. Aber das war anders, die habe ich tagtäglich, also nicht tagtäglich, aber die habe ich zumindest zweimal die Woche gesehen oder war dort oder wir waren dort. Das war eine ganz andere Beziehung, aber der Großvater war eher ein Rätsel. Aber dann war mir auch klar, dass eigentlich wir beide eine sehr starke Beziehung haben, aber die ist offensichtlich nicht auf der äußeren Ebene gewesen. Die war auf der anderen.
Und wie alt warst du da?
15. Und ab dem Zeitpunkt war mir klar, okay, wenn der Mensch hinübergeht, dann ist das erstens was Großartiges in einer gewissen Weise, was sehr Lichtes und etwas, was die eigentliche Tiefe des Menschen erst so richtig offenbart. Die spürt man, oder spürt man dann, also wenn man trotzdem mit dem Menschen schicksalsmäßig halt verbunden ist, auch wenn man das vielleicht im Erdenleben gar nicht geahnt hat. Weil wie gesagt, im Äußeren hat es wenig Berührungen eigentlich gegeben, also das war sehr dünn. Da hat mich das besonders überrascht irgendwo. Also es ist oft auch bei Menschen, die, mit denen man im äußeren Leben nicht so viel zu tun hat und trotzdem eine starke innere Verbindung hat. Also auch da bei der Beziehung zu Toten ist sehr entscheidend, also das Schicksalsverhältnis, aber oft auch aus früheren Leben. Ja, es muss nicht unbedingt aus der jetzigen Inkarnation sein. Und das entscheidet darüber, ob man einen Kontakt kriegt oder nicht. Ob das da ist oder nicht. Und ändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Also im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte wird es ganz anders. Bis es sich dann fast verliert. Also zumindest sehr viel größer wird. Weil einfach das immer größere Dimension gewinnt. Und wie soll man sagen, es fällt dann immer mehr weg, die irdische Persönlichkeit der letzten Inkarnation, und es tritt die Individualität stärker heraus. Und da merkt man erst sehr stark, dass die Individualität ja was viel, viel Größeres, viel Umfassenderes als die momentane Persönlichkeit auf Erden. Das ist auch Facette von dem, was die Individualität drauf hat. Also, weiß ich nicht, einer, der in einer Inkarnation als kleiner, dicker Phlegmatiker da sitzt, ist in einer anderen Sanguiniker und das passt genauso zum Ausgleich. Und beides hat mit der Individualität am Rande nur zu tun, nämlich am Rande, dass es ihn unterstützt, bestimmte Kräfte halt jetzt zu entwickeln. Aber Individualität ist nie ein Choleriker oder Sanguiniker oder was, sondern das ist das Ego, was halt unten ist. Die Individualität braucht es, weil es halt vorher in einer anderen Einseitigkeit war, muss es jetzt ausgleichen. Aber von dem wirklichen Geistigen des Menschen, da gibt es kein Temperament oder sowas. Weil das wirklich Geistige kann jedes Temperament annehmen. Wir sind halt in den irdischen Inkarnationen immer einseitig irgendwo. Je mehr wir in die Zukunft gehen, schaffen wir es vielleicht einmal irgendwann ausgewogener zu sein. Also zum Beispiel bezüglich der Temperamente. Also das ist natürlich auch so wichtig und vielleicht fürs Verständnis, nämlich auch des nachtodlichen Lebens, wichtig, dass es nicht einfach so ist, ich nehme die Persönlichkeit, wie sie da war, und das setzt sie einfach da drüben sofort. Das ist es ja nicht. Das ändert sich ja. Weil es kommt eben die Individualität heraus. Und gerade das, was nur die letzte Inkarnation betrifft, bröckelt immer mehr ab. Das hat seine Aufgabe erfüllt. Das ist wie ein Mantel, den man angehabt hat, der Zeit. Der für eine gewisse Zeit schick und passend war, und dann nicht mehr passt, der zu eng geworden ist im Grunde. Weil das ist ja irgendwo der Grund, warum man dann hinübergeht. Man sagt, so Leute, jetzt passt das Gefäß da aber wirklich nicht mehr. Mein Geist braucht was anderes, mit dem geht es nicht mehr. Der tut nicht mehr mit. Das macht keinen Sinn. Dann ist es eigentlich so, dass die Individualität dann das Gefäß zerbricht, im Grunde, um sich zu befreien daraus. Zu sagen, ich weiß jetzt schon genug, wie die nächste Inkarnation ausschauen soll. Das heißt, die braucht eine andere Körperlichkeit, ein anderes Temperament und so weiter. Andere Mischung. Also einfach so, dass der Babyonkel da so schwebt, wie er halt untag gesessen ist, das ist es nicht. Das ist viel größer vor allem und viel, viel, wie soll ich sagen, da leben sofort, da spürt man sofort Weltinteressen drinnen. Irgendein kleinliche Ego-Interesse ist weg, das ist so weg, das ist uninteressant. Ich meine, außer ein Mensch ist so stark Materialist gewesen, dass er da hängt, dann braucht er lange, bis er das los wird. Das ist aber tragisch dann eher, weil dann sucht er oben was er oben nicht finden kann, sondern nur hier unten und der hindert sogar wegzukommen und den Weg durchzugehen, das macht es extra schwer, weil er an dem Letzten so hängt und dadurch auch geistig ganz einsam wird, weil die geistige Umwelt mit dem gar nichts anfangen kann. Also das ist ein schwieriger Zustand und der wird häufiger zweifellos heute, weil viele Menschen vor allem von dem Denken her gar nichts anderes mehr denken können als was Materielles. Die selbst, also, wenn sie glauben, über Geistiges zu denken, auch nur materiell denken. Man kann nämlich, ja, selbst ich kann die Anthroposophie lesen und kann trotzdem ein Materialist sein, wenn ich es falsch lese. Dann stellen wir es trotzdem falsch vor. Also man ist nie gefeit davor, das ist das Problem. Genauso wie man die Bibel als Materialist lesen kann. Es ist bei allen so. Und das ist heute die große Gefahr, dass das Denken selber materialistisch wird und dass es wahr wird, was die Wissenschaft sagt. Nur das Gehirn ist das, was denkt. Die Gefahr besteht, dass wir es wirklich schaffen, dorthin zu bringen. Das heißt, dass wir nur mehr Spiegelbildgedanken haben, die eigentlich gar nichts mehr spiegeln, sondern die da aufgespeichert sind. Und das Gehirn spuckt die alten Gedanken aus. Und vielleicht der Ariman dahinter, der ein bisschen anschiebt. Das könnte passieren, weil ich sage einmal, ein Prozentsatz von 40-50% unseres heutigen Durchschnittsdenken bereits aus dem besteht. Okay. Mindestens.
Und das ganz stark in der Jugend, die so jetzt so 13, 14, 15 Jahre alt sind, dann die losgelassen werden auf diese. Und es gibt ja Kinder, also Kinder ist ja nur ein Kind irgendwo,
ja,
die das aufsaugen, aber wie? Und dann gibt es ja wieder welche, die rühren das gar nicht so stark.
Ja, nein, es ist unterschiedlich, ja. Natürlich. Ich meine, man muss auch dazu sagen, dass ja, der Materialismus, der so stark besonders aufgekommen ist ab dem 19. Jahrhundert und heute in einer gewissen Weise noch stärker ist, nämlich im Denken. Also das sieht man, braucht man nur die Veröffentlichungen, die, also auch in der Wissenschaft und so lesen. Gewisse Dinge, wo noch selbst in den 70er, 80er Jahren ein gewisser geistiger Grund dann trotzdem zu merken war bei manchen. Das ist jetzt weg. Das ist praktisch weg. Das sind ganz große Ausnahmen und das sind die vielleicht ein Nobelpreisträger sind, dem man eine Normfreiheit zugesteht, der darf. Man beschäftigt sich zwar überhaupt nicht damit, aber okay, wenn er jetzt in seine alten Tage irgendwas über das Geistige schreiben will, soll er halt. Und Aber im Großen und Ganzen, alles, was sich nicht materiell erklären lässt, fliegt raus einfach. Fliegt konsequent raus. Dann muss der physikalisch-materielle Kausalkette vorweisen können, dann wird es akzeptiert, wo du das nicht kannst, unwissenschaftlich draußen. Und das prägt das Denken unserer Zeit. Das heißt, es ist nur das drinnen, das steckt nämlich dahinter, was sich als auf maschinelle Weise umsetzen lässt. Das ist ein Denken, das maschinell ist. Das heißt, das ist das, was ich in Maschinen umsetzen kann. Bis zu Computer, bis zu künstlicher Intelligenz und so weiter. Also selbsttätige Maschinen bis zu einem hohen Grad. Also das heißt, alles, was abimanische Intelligenz ist. Das wird im Moment ganz stark gefördert. Die Hochschulen sind führend auf dem Gebiet. Wirtschaft steckt dahinter, die finanziert es. Und das funktioniert aber weltweit. Es funktioniert weltweit, das funktioniert in Amerika, das funktioniert bei uns, das funktioniert grandios in China. China ist dabei, der Spitzenreiter zu werden auf dem Gebiet. Also eigentlich wären das ja dort die Hochburg Luzifers in Wahrheit, aber da ist auch wahnsinnig viel von Herrn Ahriman erobert. Es ist also lange nicht mehr so, dass da nur der Luzifer ist. Ich meine, vielleicht schaffen die eher dort ein Gleichgewicht, aber das wird man sehen, im Moment nicht jedenfalls. Ganz im Gegenteil.
Du wolltest was sagen, gell?
Aber ich rede
jetzt viel. Ja, nur zu. Ja, also das ist die Problematik. Aber man muss auch sagen, es muss zweifellos die ganze Menschheit einmal durch das eine Stadium, wo sie eine Inkarnation haben, die wirklich materialistisch ist. Die ist Voraussetzung dafür, dass diese Freiheit entsteht. Die Freiheit von den Hierarchien, die drüber sind. Die Freiheit hat dann die andere Seite, die Freiheit zu. Da wird es erst wirklich fruchtbar, aber es muss das kommen, wo die alten Kräfte mich nicht mehr tragen. Das ist der Punkt. Also das heißt, der alte Glaube, die alten Religionen und so, die das sagen, ja, schau, es gibt die Götter oder Gott oder Ding und das tragt die, aber ja, verstehen kann ich es nicht. Ich glaub's. Der Glaube ist nämlich im Mittelalter, auch der Glaube im Mittelalter war ja was anderes als der Glaube, den es heute gibt. Heute versteht man unter Glauben, ich glaube etwas, was man mir halt gesagt hat und was ich eh gut finde, aber wo man nichts Genaues weiß eigentlich. Ja. Im Mittelalter war das Gewissheit, Glaube war Gewissheit, das war ein Erlebnis, das da in der Mitte im Gefühl, im Herz da war und das war Gewissheit. Und die war stärker als jede Verstandesgewissheit. Es war zwar, also da hat man eher gesagt, na, der Glaube ist viel reicher, ich kann das ja gar nicht umsetzen da in den Verstand. Brauche ich auch nicht. Weil die Wahrheit spricht da, nicht da. Was dann die theologischen Denker bis hin zu Aristoteles, Thomas von Aquin, da gibt es eher einen Zusammenhang, versucht haben, ist das, was sie im Glauben erleben, auch in Verstandesbegriffen zu erfassen, soweit es irgendwie geht. Und der Thomas von Aquin zum Beispiel war wahrscheinlich einer der Letzten, der diese Glaubenssicherheit noch erleben konnte. Und so viel als möglich in das Verstandeswissen hineintragen konnte. Und daher es auch in klare Begriffe fassen konnte. Trotzdem hat er am Ende seines Lebens, ich habe das in letzter Zeit eh öfter erzählt, Also wirklich in seinem Todes, nein, im Vorjahr vor seinem Tod, glaube ich, war es, hatte er am Nikolaustag eine große geistige Schau, das heißt, die Hellsichtigkeit ist aufgegangen bei ihm, die er bis dahin nicht hatte. Und ab dem Zeitpunkt hat er nichts mehr geschrieben, weil er sagte, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Das heißt, er hat nämlich ein geistiges Erlebnis gehabt, das erstens übertroffen hat, das Glaubenserlebnis, das er sowieso sein ganzes Leben lang hatte, also dieses starke Erleben der Gewissheit von der Mitte her, das aber nicht hellsichtig wahrnehmend ist, das Geistige. Aber spüren sozusagen, im Gefühl spürt er die Sicherheit, ohne es jetzt konkret, aber im Detail erleben zu können. Und er versucht aber das dann in die Verstandesbegriffe zu übersetzen. Und dann kommt zum Schluss eben diese große Schau, die das alles wegfegt im Grunde und sagt, das genügt eigentlich nicht. Ich meine, er hat aber durch trotzdem eine große Vorarbeit gemacht für das, geistige Dinge in Begriffe zu fassen. Ja, das ist wichtig, das ist die Voraussetzung für die Anthroposophie als Geisteswissenschaft. Weil es genügt eben nicht, ich habe ein tolles geistiges Erlebnis, jetzt habe ich das schon die dritte Nacht, habe ich das Erlebnis, es ist großartig. Und vielleicht ist aber nicht der Herr Luzifer, der mir irgendwas suggeriert. Wenn ich nicht mit klarem Bewusstsein, mit klarem Denken auch dahinter kommen kann, was ist denn das eigentlich? Und nicht darauf reinfällt, dass es mir angenehm ist. Die Widersacher sind meistens angenehm. Auch der Herr Ahriman ist meistens angenehm. Er unterstützt uns, er ist lebenspraktisch, er bringt uns die Technik, bitte wollen wir Staubsauger, Waschmaschine, ist alles Ahriman. Wollt ihr wirklich alle noch im Fluss rumpeln mit der Wäsche? Nein.
Im Fluss hast du nicht gerumpelt.
Nein, verhüher mal irgendwann, verhüher.
Geschwemmt.
Geschwemmt halt, ja, ist ja wurscht, ja, im Schaffel gerumpelt.
Das muss ja vorher kochen,
baby. Ja, ja, ich weiß nicht.
Dann musst du rumpeln,
dort.
Im Waschdruck. Hast du das nie gemacht?
Nein, ich gestehe, habe ich nie.
Hast du nicht erlebt?
Das habe ich nicht erlebt. Nein. Ich gebe es zu. Ja, also sowohl Luzifer als Ahriman, in der Regel versuchen sie uns das Leben schöner, leichter, sonst irgendwie zu machen. Halt leider manchmal vergessen wir dann so eine geistige eigentliche Aufgabe. Das interessiert sie nicht so. Aber an sich sind die Widersacher also nicht die, die uns jetzt die ganze Zeit bisacken und quälen. Das ist gar nicht. Ich meine, das fängt erst an, wenn wir aus unserer geistigen Entwicklung heraus versuchen, ja gut, schön, ist ja nett, was ihr bringt, ist eh gut, aber es gibt noch was anderes. Und da stehen es dann meistens ein bisschen die Haare auf und dann wird es unangenehm.
Aber in Wirklichkeit, wenn man wirklich die Zeit nützt, ja, wenn die Waschmaschine die Wäsche,
ja,
ich bin in einem anderen Zimmer und ich kann dafür Steiner lesen, dann kann ich mich nur bedanken bei ihm. Ne? Und dann
ist gesund. Passt ja eh.
Dann ist es gesund. Aber auf der anderen Seite, ich muss jetzt ständig denken, wie du gesagt hast, diese starken Glaubenskräfte,
ja.
Das kommt ja ganz stark zum Ausdruck auch bei der heiligen Margarete, gell? Wie die da in den Abgrund,
ja,
zum Drachen hin, nur mit einem Kreuz. Hat aber selber die Drachenhaut an.
Ja, ja, ja.
Ein Bild vom Raphael in Wien.
Ist, ja, ja.
In der Kunst des
Deutschen Museum, ja.
Selber die Drachenhaut, ja, also die ist hineingeschlüpft in den Drachen.
Richtig.
Nur das Kreuz hin.
Richtig.
Also, schon.
Nein, also im Mittelalter, also vor allem auch im früheren Mittelalter waren die Glaubenskräfte immens stark. Ja. Das haben wir keine Vorstellung. Wenn wir halt von Glauben reden, wissen wir ja nicht, von was wir reden. Ja. Ich meine, das war so eine Gewissheit, die unglaublich war, da war keine Unsicherheit oder, naja, ich glaub's halt, weil es die anderen auch glauben oder so, sondern das war unmittelbare Gewissheit. Das war drinnen. Und erst an der Kippe dann im Grunde, also Hochmittelalter, Hochscholastik, und dann fängt es an plötzlich zu bröckeln. Dann bleiben nur mehr die Verstandesbegriffe über. Bei den Theologen ist es meistens schon ein bisschen früher, interessanterweise. Also das heißt, die großen Theologen oder viele von denen sind welche, die Glaubensgewissheit etwas früher als die anderen verloren haben. Nicht alle, ich meine, also Bernhard von Clairvaux oder was ist ganz was anderes, und auch Thomas von Aquin ist was anderes, aber trotzdem man dann sagt, das ist alles trockenes Stroh, aber das Stroh ist immer noch, hat eine Qualität, die viele andere Strohe nicht hatten. Aber das ist mit der Problem halt dann, dass die Theologie eben eigentlich immer eher die Sachen gebracht hat, wo die Glaubenssicherheit nicht mehr so da war. Es ist sehr unterschiedlich. Ich meine, also wenn man sich anschaut heute zum Beispiel, wenn man sich den Benedikt den 16. anschaut, den Ratzinger, der hat eine starke, da ist stark was da. Aber wirklich verstehen tut er nicht, was da ist. Obwohl er ein großer Theologe ist und er maßgebend vorher war in der Glaubenskongregation. Also das heißt, eigentlich vorgegeben hat, was zu glauben ist und was rechtgläubig ist und was nicht rechtgläubig ist. Aber dort, wo es wirklich interessant wird, sind Freischwimmübungen angesagt. Aber dahinter steckt eine starke innere Überzeugung. Trotzdem, dass irgendwo der richtige Weg ist. Aber trotzdem wenig Klarheit. Bei vielen anderen ist es überhaupt nur ein Politikum, Machtpolitikum. Also die meisten theologischen Entscheidungen sind aus Machterwägungen gefällt worden. Warum man das glauben soll und nicht das. Weil das meiste, was die Theologie liefert, steht ja nirgendwo in der Bibel in Wahrheit drin. Das steht ja nirgends. Sondern es ist eine Auslegung. Die Auslegung, da findet man nicht ein Zupferl davon in der Bibel drinnen, sondern es ist ein Konstrukt, das entsteht, das dazu dient, bestimmte Positionen zu untermauern und zu festigen. Und die Konzilien haben dann halt je nach Machtlage so oder so entschieden, wer halt mehr Macht aufbringen konnte, und das bestimmt dann die Lehre, die zum Schluss rauskommt. Die hat zum großen Teil nichts mit geistigen Erkenntnissen zu tun. Und die Theologen, die wirklich einen Zugang hatten, mussten sich durch das aber erst durchkämpfen. Weil das ist einmal das, was da ist, der ganze Wust an Schriften, auf das du aufbauen musst, mit das kämpfen, erringen und so weiter musst. Weil sonst hört da ja keiner zu in der Kirche. Also du musst das genau belegen können und abwägen können und so weiter. Dann hast du eine Chance, irgendwo durchzukommen. Also es ist ein eigenartiges Geschäft.
Es ist interessant, dass die Christengemeinschaft, dass da die Messe Menschenweihe heißt. Also der Mensch wird geweiht, ja. Also nimmer mehr irgendwo weit ist die Gottheit, ja, und ich bin der Wurm, der sich da noch immer krümmt auf der Erde, aber der Mensch wird geweiht. Ne? Also das ist schon.
Ja, ja. Ja, also das ist insbesondere das Problem der katholischen Kirche, dass die immer diese Kluft Mensch und Gott und sei Wurm und Befehlsempfänger und warte auf die Gnade von oben. Ich meine, das ist, Gnade ist ja gut, und ist, aber das ist ein völliges Missverständnis. Es ist da, unterwirf dich eigentlich im Grunde. Und gemeint ist, unterwirf dich der Kirche in Wahrheit. Das, also jetzt nicht der einzelne Pfarrer, oder da gibt es gute Leute, keine Frage. Aber das System als Ganzes ist so aufgebaut. Und das Christentum war die Staatsreligion, um das römische Reich zu retten im Grunde, deswegen wurde es Staatsreligion, weil es schon innerlich zu zerfallen drohte. Das Christentum war das Einzige, was das eigentlich noch zusammenhalten konnte.
Was für ein Jahr war das?
Naja, im 4. Jahrhundert nach Christus.
Was? So schnell?
Ja, ja, ja. Ja, also es fängt an mit Konstantin, der halt dieses Erlebnis hat, in dem Zeichen wirst du siegen, im Kreuzeszeichen. Also, und der hat dann tatsächlich den Maxentius geschlagen, der fest verschanzt in Rom war. Und aus lauter Blödheit, oder weiß ich nicht, sehr verschlacht außerhalb der Tore Roms eingelassen hat und halt vernichtend geschlagen wurde. Auf das hinauf hat der Konstantin dann einmal natürlich das Christentum toleriert, also das Toleranzedikt. Hat dann aber nicht Rom, sondern ja Konstantinopel als Hauptstadt gewählt, ist also übersiedelt in den Osten. Also da entstand ja dann das Oströmische Reich sozusagen. Also Konstantinopel ist ja nach dem Konstantin benannt. Und kurz danach wurde es offizielle Staatsreligion. Und hatte wirklich die Aufgabe dann, das Reich geistig zusammenzuhalten. Und damit hatte es aber einfach eine politische Aufgabe vor allem. Oder eine Machtaufgabe. Irdische Macht zu unterstützen. Damit war die Zeit des Urchristentums vorbei. Wie schnell das geht, ich meine, es fängt an, das ist ja vielleicht auch sehr lehrreich, auch für andere spirituelle Bewegungen oder geistige Bewegungen, wie das ausschaut mit geistigen Impulsen. Also es kommt in die Welt, das Christentum, es breitet sich im ersten Jahrhundert eigentlich sehr schnell aus, wird von vielen aufgegriffen, ist sehr lebendig in hunderttausend Nuancen, lauter kleine Gruppen, die das alle irgendwie anders interpretieren. Es gibt aber niemand, der sagt, nein, so geht das nicht. Es gibt niemand. Auch nicht der Bischof gibt es noch nicht so richtig, aber der Petrus, der halt in Rom sitzt oder was, oder dann eher ja, umkommt. Es gibt keine zentrale Autorität, die irgendwie bestimmt, was jetzt der rechte Glaube ist und was dann nicht der rechte Glaube ist. Alle versuchen nachzuleben, was berichtet wird von dem Christus, der da auf Erden gewandelt ist. Und das spricht viele Menschen an. Es sind ja auch die Evangelien noch nicht fertig geschrieben, teilweise. Die entstehen ja erst später. Also es ist viel mündliche Tradition und es trifft bei vielen Menschen, wo eine geistige Sehnsucht da ist, auf fruchtbaren Boden, die aus verschiedensten Strömungen aber kommen. Und es führt zu einer totalen Belebung des Mysterienwesens, das eigentlich schon im Absterben war zu dem Zeitpunkt, weil das alte Mysterienwesen kaum mehr funktioniert hat. Das ist nämlich auffällig, dass das also in der Zeit 1., 2. Jahrhundert nach Christus aufblüht. Nämlich alle. Und auch niemand von den Christen sagt, das sind die Heiden oder so. Gar nicht. Das beginnt so dann noch vor der konstantinischen Wendung, also was Staatschristentum ist, fangen dann allerdings erste Kirchenväter an, niederzuschreiben, was rechtgläubig ist und was nicht rechtgläubig ist. Da fängt es schon an. Also, dass sich Gruppen gegeneinander abgrenzen und absetzen. Weil natürlich, es gab die Gnosis zu der Zeit, die sehr stark war, die da gerade auflebt richtig, durchs Christentum nämlich. Die Gnosis ist gespeist von noch hellsichtigen Erlebnissen vielfach. Erlebt also das Geistige, hat aber einen gewissen luziferischen Zug. und sieht vor allem, das ist den meisten gnostischen Strömungen gemeinsam, den Sündenfall, der Fall in die irdische Welt als das größte Verderbnis an, das es gibt. Und daher vielfach sehr kritisch auch gegen das Alte Testament, weil die Schaffung dieser Erdenwelt da, das ist ja eigentlich Teufelswerk, das ist Werk der Widersacher. Das heißt, diese Schöpfergötter sind eigentlich die eigentlichen Widersacher. Man müsste in ein viel höheres Geistiges hinaus. Und das ist mit einem gewissen Recht natürlich kritisiert worden von anderen Leuten, die aus dem Christlichen kommen, irgendwo, dass doch sogar der Christus selber auf die Erde herabgestiegen ist. Und daher ist die Kritik auch bis zu einem gewissen Grad berechtigt. Aber man müsste halt differenzieren. Also es gab vor allem auch schon ganz simpel Machtkämpfe auch. Verschiedene Gruppen, und die einander bekämpft haben auch. Also auch das spielt eine Rolle. Es ist manchmal leider Gottes so, naja, banal oder auch nicht, weil natürlich Widersacherkräfte dahinter stecken, die diese Konflikte spüren. Also der Luzifer zum Beispiel merkt sofort, wenn da Differenzen sind, wo Vereinzelung ist, wo man aus christlichem Sinn eigentlich die Brücke suchen müsste, sagt er,
zieh auseinander.
Ihr habt's recht, ihr habt's die Wahrheit, ihr habt's die Wahrheit, ihr habt's die Wahrheit. Na herrlich bitte, jeder brennt vor innerem Glauben an die Wahrheit. Haut's euch sozusagen. Oder geistig zumindest.
Oder trennt sich dementsprechend keine Verbindung.
Ja, also meistens lief es also so, dass man nicht leben und leben lassen, sondern eher, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Also das war halt beidseitig eher. Also, ja, wahrscheinlich war das damals unumgänglich. Auch es hat natürlich dadurch auch bei denen, die den Christusimpuls oder das Eigentliche, was drinnen ist, eben auch wirklich dieses Herabsteigen auf die Erde, das sich verbinden mit der Erde, die das verstehen konnten, natürlich gerade auch in die Auseinandersetzung stärker das Bewusstsein dafür geweckt. Dass das einfach was Besonderes ist, weil die anderen das so stark verteufelt haben. Und die sind, na, aber bitte, der Christus hat sich doch verbunden mit der Erde. Die Erde ist nicht die schlechteste aller Welten da unten. Ganz im Gegenteil, das ist unser Aufgabenfeld. Und man erkennt das oft erst im Spiegelbild des anderen, der sagt, na, das ist ganz schlecht, ihr müsst da rauf. Also vielleicht erkennt man oder erkannte man gerade erst dadurch, ja schon, das stimmt schon irgendwie, aber erst, wenn wir da uns mit der ganzen Erde auseinandergesetzt haben, uns verbunden haben, sie verwandelt haben, dann ist der Zeitpunkt. Das ist nicht ein Unfall in der Schöpfung, dass wir da heruntergekommen sind. Weil viele Gnostiker haben halt gefunden, das ist ein Unfall, der passiert ist. Das hätte nicht passieren dürfen.
Auch auf die Eva losgehen können, ne? Die böse Weib. Ne?
Ja, ja.
Also kommt ja auch noch dazu, ne? Die Frauen, dass die nicht zu. Weil im Juden waren die Frauen eigentlich, also da war die Mutter schon, also was die Mutter
hat,
das hat golden.
Ja, ja, sicher. Und das Judentum definiert sich ja eigentlich über die Fortpflanzung, über die weibliche Linie. Ja, genau. Das ist wichtig,
nicht
wahr?
Nicht über den
Vater. Wenn's von einer jüdischen Mutter geboren bist, dann bist du eigentlich Jude von Geburt auf.
Aber beim Hitler, entschuldige, wenn ich das jetzt sein, aber der Ahnenboss, das ging doch immer über den Vater.
Ja, ja.
Also war das eigentlich eh schon total verkehrt.
Ja, ja. Es ist sehr eigenartig. Ich meine, weil gerade in dem Nazitum andererseits trotzdem viele Ideen vom alten Judentum in Wahrheit drinnen stecken. Das ist auch das auserwählte Volk und so weiter. Ja, ja. Es ist grotesk geradezu manchmal. Also, aber da sieht man, wie die Widersacher Alles, was äußerlich Gegner ist, das können die Widersacher so schön für sich nutzen. Das steckt genau derselbe Teufel dahinter, sozusagen. Äußerlich bekämpfen sie sich in Wahrheit ganz gemeinsam. Ich meine, das auch ganz praktische Dinge, wenn man äußerlich die Jesuiten und die Freimaurer haben nichts miteinander zu tun, innerlich sind die viele führenden Organe da wie dort drinnen. Ja, also
ist
ein Kampfplatz.
Also die kübische Hochzeit hätte mich halt so interessiert, was er mit diesem Wissen und mit diesen Geschehnissen, die ja nicht so ohne waren, doch auch mit Blut.
Ja, wir werden das ja wahrscheinlich erst im Herbst so ausführlich behandeln können. Also wir müssen einmal weitergehen, was die Zukunftsstufen sind. Also mit dem Tagesbewusstsein stehen wir
am Anfang.
Also da sind wir mittendrin oder so.
Momentan sind wir da drinnen.
Also wir sind noch nicht so wach, wie wir glauben, aber doch schon einiges wacher als früher. Also da haben wir einmal einiges zu tun. Und vor allem sind wir noch sehr wenig dort, dass wir ein wirkliches Ich-Bewusstsein haben. Wir haben mehr Ego-Bewusstsein. Das heißt, wir kennen mehr nur so ein verzerrtes Spiegelbild. Also, weil das Ich ist ja wirklich das, was durch die Inkarnationen geht. Jetzt heißt das nicht, dass ich unbedingt alle meine früheren Inkarnationen kennen muss. Aber was ich mindestens kennen muss, ist sehr konkret meine Schicksalsaufgabe. Dann habe ich eine Idee von meinem Ich.
Dann weiß ich eigentlich auch die Linie. Eigentlich.
Dann weiß ich die Linie, dann weiß ich, das muss ich machen, weil ich es machen will. Weil ich es machen will.
Generationen schon oder in verschiedenen Leben habe ich es ansatzweise schon
gemacht. Habe ich das schon, genau, das ziehen sie durch.
Und jetzt ist es eigentlich dran, dass ich da weitergehe.
Genau.
Oder diesen Umweg jetzt einmal wieder auf den richtigen Weg kommen.
Ja, so ist es, ja, weil das Ego interessiert das nicht. Das Ego interessiert, was ist da, was ist jetzt. Schau, ich habe da einen Körper, den muss ich erhalten, ich muss schauen, dass es dem gut geht und das soll sich wohlfühlen. Das interessiert das Ego im Wesentlichen. Das Ich sagt, okay, kümmere dich darum, dass das Werkel funktioniert, aber ich habe ganz andere Ziele. Mein Ziel ist nicht, dass das Werkel funktioniert, sondern dass ich es gebrauchen kann, um meine Aufgabe zu erfüllen. Dann heißt es im Idealfall, wir arbeiten zusammen, ich und Ego. Du kümmerst dich darum, dass das funktioniert und ich bestimme aber die Richtung, wo es hingeht. Und sag mir nicht, weil es vielleicht schwierig und gefährlich wird, tu es nicht. Das ist meine Aufgabe und ich gehe mit offenen Augen dorthin. Auch wenn es gefährlich wird. Vielleicht.
Oder tu es nicht. Das ist das.
Genau.
Es ist, also bitte, ich habe diese Frau eine Schatten wieder gesehen in der Staatsoper. Wie die verzichtet hat, die Kaiserin, auf einen Schatten. Und ohne Schatten kannst du aber nicht lieben. Ja, also es ist eine Oper, ein Wahnsinn.
Ja.
Dass das gibt in Öffentlichkeit.
Doch, es steckt in vielen Dingen drin.
Dreimal hat die Arme gesagt, also hey, jetzt, ich koche und die trinken und die waren dann so voll und berauscht und da hätte sie sich den Schatten nehmen können. Und aber diesmal war ja die Inszenierung doch wieder ganz anders.
Ja.
Das letzte Mal, sie hat jetzt dreimal versucht, ja, und immer gesagt, nein, sie konnte dieser Färberin, das war eine Etage tiefer, Johanna, also wieder zwei Paare.
Ja, ja.
Die Kaiserpaar und das Menschenpaar, ja. Und sie hätte dieser Menschenfrau den Schatten stehlen können, weil die waren so benebelt, ja. Und sie hat immer gesagt, nein, ich will nicht, aber so deutlich. Beim dritten Mal, also da habe ich ja die Dinge gesehen, unsere Margarita,
ja.
Hat es geschrien, schon verzweifelt, weil genau wusste, der Kaiser, der überlebt es nicht, der war schon ganz versteinert. Und da hat sie geschrien, ich will nicht, und hat sich hingekaut. Die waren auch erst so erlegen, dass ohnmächtig geworden ist. Ja, von dem Widerstand, es nicht zu tun, jemandem etwas wegzunehmen, damit es mir besser geht. Also fantastisch, und das in der heutigen Zeit. Ja. Von Strauss, Richard Strauss.
Ja.
Aber man muss dann doch beides sehen, es ist keine leichte Oper. Nein. Aber der Rosenkavalier ist auch keine leichte Oper. Also.
Aber der geht weit hinaus in der Aussage.
In der Rosenkavalier,
Die Frau ist
Schatten.
Sie spielen. Sie spielt es im Oktober wieder.
Also,
in der Oktober spielen sie es wieder. Da muss man sich jetzt schon die Karten bestellen, im Bestellbüro.
Ja.
Das ist nämlich neu. Man kann sich schon ein Jahr lang früher die Karten bestellen.
Ja.
So wie jetzt gelernt, weil jetzt im Frühling überhaupt dann auf gut Glück versucht. Und ich habe ganz leicht eine Karten gekriegt, als jemand anderer zurückgebracht hat. Ein Zufall. Aber wenn ich den mitnehmen will, da brauche ich eine zweite, eine gute Karten. Nein? Also damit ich gehe mit meinem Enkelsohn und gehe dann im Oktober. Da muss man jetzt stimmen gehen. Aber das ist ja, er hat mich auch an den Steiner erinnert. Diese ständigen, man versteht so vieles gar nicht. Und trotzdem durchhalten, verstehen wir es halt momentan nicht. Trotzdem durchhalten, also bis zum Schluss.
Ich kenne nicht Frauenschaft.
Also aber es ist wert, dass man da hingeht, wirklich. Aber bis zum Schluss durchhalten. Ist ja vorher, das ist ja beim Steiner, wenn man anfängt zu lesen, ja.
Oder auch wenn man da hingeht, denke ich mal, was, na gut, soll ich jetzt gehen? Kenne ich
mich
aus, aber ein bisschen was kriege ich schon mit.
Nein, es ist.
Ja,
es ist oft, wenn es gut läuft, spürt man, aber irgendwie geht mir das was an.
Ja.
Ich weiß zwar nicht wie und wo oder was, aber dann ist es gut. Man muss es halt dann wirklich öfter Dinge sich beschäftigen, dann kommt was.
Ja.
Also einmal freilassen, es wirken lassen. Das,
das ist das
Wichtigste.
Steiner
Musik, so. Ist ja bei den Mysteriendramen auch so. Ich meine, wer versteht die aufs erste Zuschauen oder aufs erste Lesen? Also ich nicht. Ich habe lang gebraucht, bis ich irgendwas angefangen habe. Gerade mit den Mysteriendramen nämlich.
Ja.
Also beim Lesen habe ich mir immer gedacht, bitte, um was geht's eigentlich? Was soll das?
Ja.
Und mit den anderen Sachen habe ich keine Schwierigkeiten gehabt. Mit den Mysteriendramen, bevor wir die nicht auf die Bühne gestellt haben, da ist mir langsam selber klar geworden mit der Zeit. Aber im Lesen, so Fetzen, aber so wirklich.
Gar nicht lesen, glaube ich, ist wirklich schwierig.
Das ist.
Weißt du, ich bin oft, auch eben bei der Oper mit anschauen. Weißt du, was mich inspiriert?
Ja, genau.
Ich gehe in die Tiefe, lese die Textbücher und so. Also das ist schon, das ist ja unwahrscheinlich, was wir in der Kultur haben. Die Geisteswieder, also was wir schriftlich und in der Sprache zu Rudolf Steiner haben. Früher haben wir es den Bildern gehabt, ne? Die alten Meister, ne? Haben ja hauptsächlich die Bilder gemalt.
Oder auch Symbolen, waren auch früher. Symbolik,
ja.
Ja, richtig. Ja, also um
ja,
zum.
Gut, wenn man mal so diesen Inhalt sagt,
Um zum Abschluss vielleicht das noch vorzubereiten für den Herbst, also es wird gehen um die nächsten Stufen, die da
sind drei,
die da drüber sind. Ich schreibe es jetzt noch gar nicht hin.
Ich hätte es aber schon gehört.
Na gut.
Das soll mitnehmen.
Ein bisschen vor
Sommer.
Wir können es ja wieder weglöschen.
Nichts weglöschen.
Naja, also da ist das Lagebewusstsein. Hier entwickeln wir unser klares Denken. Das kann einerseits noch ganz auf die sinnliche Welt gerichtet sein, wie es halt heute ist. Dann wird es das materialistische Denken. Es kann sich aber auch aufs Geistige richten. Das ist also das, was Rudolf Steiner dann vor allem in seinen Grundlagenwerken beschrieben hat, in der Philosophie der Freiheit und so weiter. Und vorbereitet. Ja. Theosophie ist dann der nächste Schritt schon daraus, dass es zu einer elementaren geistigen Wahrnehmung kommt, die aber jetzt mit der Gedankenklarheit verbunden ist.
Wahrnehmung mit Gedankenklarheit.
Mit Gedankenklarheit. Das heißt, eigentlich ist das, was Rudolf Steiner dann die Stufe der Imagination nennt, also des bildhaften geistigen Erlebens, ist eine Steigerung dieses aufs Geistige gerichteten Denkens. Es ist halt zuerst nur als Begriff da, wird aber mit der Zeit bildhaft. Das ist also die Steigerung davon. Also das ist das, was man die Imagination nennen kann, oder das imaginative Bewusstsein. Und ich schreibe das kurz, Imagination. Das heißt, das Denken wird so verdichtet durch die entsprechenden Übungen, dass man erstens einmal merkt, das ist nicht nur was, was man hier im Kastel ausspuckt, sondern da ist ein geistiges Tätig drinnen, das die Gedanken formt. Dieses Geistige kommt aber durch mein Ich herein und dadurch kann ich aber auch anderes, was von anderen geistigen Wesen kommt, erkennen mit der Zeit. Also, weil in dem Moment im Grunde, wo ich mich als Ich, als geistige Individualität spüre, erkenne, ist es der Moment, wo ich auch andere geistige Individualitäten erst erkennen kann, so richtig.
Ja,
ich muss mich erst selber kennen, sozusagen, weil ansonsten ist das ein Mischmasch. Wir haben mehr geistige Sachen, die durchschwirren durch unser Bewusstsein, als wir glauben. Wir erkennen sie nur nicht als solche. Selbst im Alltag passiert das. Es huscht irgendwas durch und wir erkennen es überhaupt nicht. Wir erkennen nicht einmal, dass das von einem anderen geistigen Wesen kommt und gar nicht unser Gedanke, wo der durchkommt. Sondern dass der andere ist, den ich aber durch mein Denken wahrnehmen kann, als einen Gedanken, der von woanders kommt. Oder könnte, wenn ich in meinem Ich wach genug bin. Das ist der Punkt. Wir schlafen noch tief und fest im Grunde. Also gerade für die geistige Seite, für die äußere sind wir einigermaßen wach, für die geistige noch wenig. Aber das wird kommen und das kann man trainieren. Dazu sind ja die geistigen Übungen, die auch Steiner gibt, einmal diese Imagination zu erwerben. Eigentlich eine Vorausnahme eines Zustandes, der voll, in voller Größe erst ausgebildet sein wird, auf der nächsten kosmischen Inkarnation unserer Erde. Das, was Steiner den neuen Jupiter nennt, oder was in der Apokalypse des Johannes das neue Jerusalem genannt wird. Das ist eine Welt, da wird die Erdenwelt, der ganze Erdenkosmos vergangen sein, ist also noch ziemliche Zukunft, sofern zwar nicht, aber immerhin. Und dann entsteht ein neuer Kosmos, wo das hauptsächliche Bewusstsein sein wird, so wie es heute für die Menschheit das Tagesbewusstsein ist.
Also die vierte Dimension, wenn man das
so will. Wenn man das so will, ja. Genau. Also das kommt auf den neuen Jupiter, da zeigt mir jetzt das Jupiterzeichen. Allerdings die Imagination alleine führt zwar zu einer geistigen Wahrnehmung, man könnte das auch das neue Hellsehen nennen, das eben aber anders ist als das alte, weil es also ein bildhaftes Erleben geistiger Wesenheiten ist. Also da kann ich verschiedenste geistige Wesenheiten erleben, Engelwesenheiten ganz konkret oder Elementarwesen, je auch nach eigenen karmischen Voraussetzungen. Es gibt Menschen, die vom Schicksal her zum Beispiel so eine sehr starke Beziehung zu Elementarwesen haben. Das war bei Rudolf Steiner sehr stark der Fall. Ja, wie der Knabe da beim Quellwunder, Märchen vom Quellwunder, das ist ja eigentlich sein Erlebnis irgendwo, wo er das erlebt, also viele, viele Naturwesen draußen. Also das hat bei ihm angefangen. Das heißt, das war schon bei ihm da, bevor er noch bewusst einen Schulungsweg gegangen ist. Das hat er als Kind schon gehabt. Ja, bei anderen, die haben andere Bereiche, die ihnen von Haus aus zugänglich sind. Also das ist unterschiedlich. Und das kann man aber durch Schulung verstärken und dann bewusst in die Hand bekommen. Aber Trotzdem ist damit noch nicht sofort klar, was diese Bilder jetzt wirklich bedeuten. Ich kann zwar wahrnehmen, sozusagen, die vermitteln mir dieses oder jenes, aber...
Hängt von dir ab dann.
Das ist noch nicht ganz klar. Also es kommt in die nächste Stufe, die Inspiration.
Ist es dann schon mit Tönen verbunden?
Man kann es vergleichen mit den Tönen. Man kann sagen, die Bilder beginnen zu sprechen. Sie beginnen zu sagen, was sie sind und was sie bedeuten. Man kann auch, man nennt es auch gerne das Lesen der geistigen Schrift. Es ist so, wie wenn eine Schrift plötzlich den Sinn erfassen kann. Wenn man jetzt nur die hebräischen Zeichen, da waren es noch alle ein bisschen schwer. Wenn man nicht die Übersetzung da unten sozusagen hat. Aber wenn ich genug geübt bin drin, dann lese ich es. Ah, dann sind es nicht nur irgendwelche Kraxeln, sondern es wird eigentlich durchsichtig. Ich sehe die Zeichen im Grunde gar nicht mehr, sondern ich verstehe einfach, was sie sagen. Und so ist es da auch. Mhm. Es verschwindet, die Imagination wird eigentlich durchsichtig für das, was sie bedeutet.
Weil der Knabe, wie er erwachsen war, hat ja dann erst sie sprechen.
Genau, ja. Genau.
Da habe ich die
genau, da ist genau das drinnen.
Ja, ja.
Also da taucht er. Ja. Weil er hat zuerst die Erlebnisse, ja. Die sind da, die begeistern ihn auch irgendwo. Ja. Dann kommt die Phase, wo er wegzieht in die Stadt und eigentlich ganz, ganz wegkommt von dem. Da muss er durch irgendwo. Und
ihm sogar gestohlen, der Kelch.
Ja,
den
genau.
Den Wesen ihm schenken. Ja.
Und dann zum Schluss findet er zurück und auf höherer Stufe, eben dass die Inspiration
dazu kommt. Sprechen, und das ist ein Traum. Ne?
Genau.
Und das können wir alles lesen, das ist so schön. Oder eben dann sprechen. Gell? So schön.
Richtig, ja.
Inspiration.
Ja, die Inspiration, das entspricht dann dem sogenannten Venus-Zustand.
Aha.
Das ist der sogenannte Venus-Zustand. Das ist also der.
Also eine Verbundenheit mit einer höheren Ebene dann.
Eine Verbundenheit mit einer höheren Ebene.
Mhm. Also, eine Erfüllung also, in dieser Bereich.
Wir werden das noch sehr viel genauer. Also jetzt mache ich mal wirklich nur eine Skizze, weil man muss zu jedem sehr viel sagen. Aber es ist so, dass also durch die Inspiration die Bilder einfach sagen, was sie sind. Man erkennt, was sie sind und man beginnt zu lesen in den Bildern. Also es ist, stell dir vor, du hast die ägyptischen Hieroglyphen, denkst du, was soll das? Es sind hübsch, aber keine Ahnung, was da steht. Und wenn plötzlich auftaucht, ich lese das, das bedeutet das. Also wenn es im Moment klar wird, die Zeichen sind gar nicht mehr wichtig, das sind ein Hilfsmittel sozusagen, um dich zu dem eigentlichen Inhalt hinzuführen. Genauso ist es bei der Inspiration, das Bild wird unwichtig, zunächst einmal.
Wie das bei den Liebesbriefen ist, die Schrift ist unwichtig, sondern ein Wort oder ein
ja.
Kann dir dann irgendwie das wahrnehmen, dass er eine verbunden hat.
Genau, genau, und das taucht auf. Und die letzte und höchste Stufe ist die Intuition, aber da muss man sehr viel auch darüber sagen, weil heute ist Intuition das Bauchgefühl.
Ja.
Also das ist was sehr Unbewusstes. Mhm. Das ist voll bewusst Intuition und damit ist gemeint wörtlich das komplette Eintauchen in das Bewusstsein des anderen Wesens. Mhm. Eins werden mit dem anderen Wesen. Also bis zum Höchsten hinauf, aber egal welches geistige Wesen, ich und der Engel sind in dem Moment der Intuition eins. Ich bin der Engel bin ich, umgekehrt, hin und her. Er hat schon erkannt, da sieht man, welche hohe Stufe er hat, zum Beispiel im Mittelalter, Frühmittelalter, der Johannes Scotus Erlgener, der die Hierarchienlehre, die Engellehre von dem Dionysius Areopagita, der noch ein Schüler des Paulus war, übernommen, übersetzt hat ins Lateinische und es eigentlich dadurch fürs Abendland richtig zugänglich gemacht hat erst. Also das heißt für Europa zugänglich gemacht hat. Ist ganz toll, also und der sind Stellen, wo das ganz klar herauskommt, wie das ist. Ich sage, der Enkel existiert, weil ich ihm denke. Jetzt hat man gesagt, naja, das habe ich immer gesagt, wir sagen uns die Ausdruck, die Enkel. Für die der Materialist so sagen. Ja, ich existiere, weil mich der Enkel denkt. Erst wenn ich die zwei zusammen habe, komme ich auf die richtige Spur irgendwo. Und das heißt, da ist er in der Stufe der Intuition. Sie sind eins im Erkennen, im Einander erkennen. Mhm. Sind sie eins.
Aber manche können das jetzt schon.
Ja, natürlich. Also, das ist eine Stufe, da gibt es nicht einmal jetzt ein Zeichen dafür, das ist der sogenannte Vulkanzustand. So Mediensteiner zumindest.
Ja.
Da gibt es kein Zeichen dafür.
Mhm. Der Mond, ein Vulkan, der sich ja verwandeln kann in leuchtendes, wenn er, also mit der Sonne, also für mich ist auch das eine Form des Mondes, der Vulkan.
Ja, also wir werden über das noch reden. Es ist eine lange Geschichte. Es ist irgendwie in gewisser Weise ist es das Pendant natürlich zu diesem alten Saturn. Aber die höhere Ebene dazu.
Der aufgeweicht ist, weil der hat eine Struktur. Und das andere ist ja dann hochgeistig und eine andere Ebene, die eine Vertiefung ist und eine Klarheit. Weil eine Intuition ist ja auch eine Klarheit auf der geistigen
Ebene. Es ist eine absolute Klarheit. Ja,
also das Materielle ist auf was man sehen ist.
Die, etwas die ist wirklich voll bewusst und da bin ich also unmittelbar im Geistigen des Anderen, ohne Vermittlung durch ein bildhaftes oder klanghaftes Erlebnis. Also das heißt, das wäre so, wie wenn ich, na nehmen wir an, ich nehme Goethes Faust, aber ich kann leider nicht Deutsch. Jetzt schlage ich das auf, aha. Ich sehe dort die Zeichen, die kenne ich, weil die haben wir im Englischen oder wo auch, aber ich kann es leider nicht lesen. Also ich habe die Zeichen, aber die Worte sagen mir nichts. Wenn ich die Inspiration bekomme, habe ich sozusagen Deutsch gelernt und ich verstehe, was da drin steht. Aber da bin ich noch lange nicht drin im Denken Goethes, wie er das geschaffen hat. In der Intuition bin ich mittendrin. Ich denke das Werk Faust. Oder Goethe denkt, das ist das Gleiche in dem Moment. Weil ich und Goethe sind in dem Moment eins.
Ja.
Das heißt, ich erlebe den Schaffensimpuls, den Goethe da hineingelegt hat und wo das, was niedergeschrieben ist, ist eigentlich nur der karge Rest davon, in Wahrheit. Da müssen wir, wenn wir es inszenieren oder spielen oder was, noch viel, viel mehr herausholen, was zwischen den Zeilen steht. Weil der Text, der steht, ist immer nur die Anregung zu dem viel Größeren, was dahinter steckt. Das ist eigentlich immer nur der Wegweiser dorthin. Der Text allein reicht eigentlich nicht. Sondern ich muss durch den Text den Zugang kriegen. Also jetzt muss ich ihn einmal verstehen lernen im direkten Sinn, also zur Inspiration, aber dann muss ich zu dem kommen, was die zur Quelle, aus der er eigentlich gekommen ist. Dann bin ich erst wirklich im Geistigen drinnen. Im richtigen, höchsten Geistigen. Aber mit dem werden wir uns beschäftigen, weil diese Stufen kann man bis zu einem gewissen Grad jetzt vorausnehmen. Natürlich nicht in ihrer vollen Entfaltung, das ist klar, da liegen noch drei kosmische Evolutionen vor uns. Da brauchen wir uns jetzt noch nicht so gewöhnt damit, aber alle sind jetzt schon anfänglich gegenwärtig. Und wir stehen heute genau auf dem Sprung da irgendwo hinüber, wobei aber das alles auch schon eine Rolle spielt.
Es ist ja schon vorhanden, dass wir haben den Zugriff
nicht. Wir haben den Zugriff
nicht. Wir haben die Öffnung von uns noch nicht gewagt, weil wir die Sicherheit dieses Saturnische noch so sehr in uns verankert haben.
Ja, ja. ganz genau. Und weil du gefragt hast, wie geht es jetzt mit der kümischen Hochzeit weiter, was wird daraus? Es ist genau das Mittel, um diese Dinge da sich zu erwerben. Aber das werden wir verfolgen, also vor allem im Herbst dann. Nächste Woche ist ja noch die Generalversammlung. Im Anschluss wird wahrscheinlich noch ein kurzer Vortrag möglich sein, aber nichts.
Nächsten Dienstag.
Ja. Nein, da ist eh, also hauptsächlich immer Generalversammlung, weil wir brauchen ja einen neuen Vorstand sozusagen, einen Vorsitz, weil der Günther ja nicht mehr tut. Und wir müssen es jetzt wirklich der Vereinspolizei melden. Jetzt, das Jahr ist die letzte Ding, wo wir noch galten Frist haben, es zu melden.
Also, wie lange darf man jetzt warten bis zur Meldung? Sind es 3 Jahre oder?
Also ab 3 Jahre geht, ja. 3 Jahre. Nach 3 Jahren muss man es melden. Also entweder bestätigen, dass so ist, wie es geblieben, wie es war, oder dass eine Änderung ist.
Schön, das
danke. Genau,
ist schon gut, dass wir das wissen für den Herbst.
Also da haben wir im Herbst viel zu tun.
Im Juli ist ja nichts.
Ist nichts, ja, da. September. Also es fängt im Ende September an. Es ist an sich immer die Woche. Ich schaue vielleicht gleich nach. Dann werden wir das gleich sehen. Es ist eigentlich immer die Woche, wo der September in den Oktober übergeht. Das ist halt traditionell so.
Das war,
ja, das war
ja.
Ja. Es ist in der, ja, es ist, also es wird. Es ist schwierig. Also im Herbst ist es schwierig, wir können das noch vereinbaren. Es ist nämlich der 1. Oktober, ist genau ein Dienstag. Oder wir machen es schon am 24.
Am 24. dauert es ja vorher so lange. Das ist schon so lang, der Sommer. Ne?
Genau.
Ja, also das sind sehr interessante Dinge. Also, ja. Und das Buch Die kümische Hochzeit, von wem ist denn das? Da gibt es immer, wollte man das einmal jetzt einmal anschauen und ob da vielleicht.